Unsere Hoffnung, Jesus kommt wieder. Passt dieses Thema überhaupt in die Adventszeit? Wir haben doch unseren Kopf meistens auf etwas anderes fokussiert in der Adventszeit. Für die meisten von uns ist die Adventszeit Vorbereitung auf Weihnachten. Was auch immer alles dazu gehört, Gürzli backen, dekorieren, Kerzen anzünden, Weihnachtsbaum schmücken, all das gehört doch dazu. All das soll uns auf Weihnachten vorbereiten, auf das Fest, dass Jesus Christus als Sohn von Gott im Stall von Bethlehem auf die Welt kam. Advent ist ein lateinisches Wort und heißt Ankunft. Die Adventszeit soll uns helfen, soll eine Zeit sein, in der wir uns auf die Ankunft von Jesus vorbereiten. Jetzt irgendwo wird das auch ein bisschen komisch. Auf etwas vorbereiten, das schon gewesen ist. Auf die Geburt von Jesus vorbereiten, die vor 2000 Jahren geschah, das geht irgendwie nicht ganz so auf. Natürlich können wir uns daran erinnern und uns freuen, dass er gekommen ist, auf jeden Fall, oder? Advent ist viel mehr an das zweite Kommen von Jesus gebunden und verknüpft als das erste. Advent heißt, wir fokussieren uns auf die Wiederkunft von Jesus. Er wird wiederkommen. Wie er vor 2000 Jahren gekommen ist, damals als Baby, hilflos, in einem Stall zur Welt gekommen, wird er das zweite Mal wiederkommen, aber dann als für alle sichtbarer König und Herr. Mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit wird er für alle sichtbar werden. Alle werden ihn als Sohn Gottes erkennen und alle werden vor ihm die Knie beugen. Jetzt Frage an dich. Wie geht es dir, wenn du an die Wiederkunft von Jesus denkst? Was gehen da in dir so für Gedanken und was kommen für Gefühle auf in diesem Zusammenhang? Ich habe hier eine Gefühlsspanne. Auf dieser Seite ist Freude, hoffnungsvoll. Und auf dieser Seite ist Angst und bedrohlich. Was kommt in dir so für Gedanken und Gefühle auf im Blick auf die Wiederkunft von Jesus? Versuche dich einmal zu platzieren, irgendwo auf diesem Strang. Du musst niemandem etwas sagen darüber, du darfst es gerne für dich behalten, aber platziere dich einmal auf diesem Strang. Ist gar nicht so einfach. Ich beobachte immer wieder, dass die Wiederkunft von Jesus bei manchen Christen recht negativ besetzt ist. Dieses Thema ist für sie irgendwie unangenehm. Es kommt so ein flaues Gefühl auf. Oder man kommt irgendwie unter Druck. Deshalb beschäftigen wir uns lieber nicht mit diesem Thema. Die allerwenigsten Christen können so richtig von Herzen sagen, ich freue mich auf die Wiederkunft von Jesus. Im Neuen Testament ist die Wiederkunft von Jesus immer wieder als hoffnungsvolle und fröhliche Aussicht für die Gläubigen beschrieben. Ich habe euch heute einen Text von Paulus aus dem Römerbrief mitgebracht oder ausgesucht. Paulus beschreibt in diesem Text, den wir gleich lesen, Paulus beschreibt in diesem Text, wie wir im Blick auf die Wiederkunft als Christen leben sollen. Also eigentlich eine richtige Adventsvorbereitung. Paulus schreibt im Römer 13, Verse 11 bis 14 folgendes. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung oder der Wiederkunft jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Soweit der Text von Paulus aus Römer 13. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieser Text bei dir auslöst, wenn wir ihn gelesen haben. Damit wir diesen Text von Paulus richtig verstehen können, ist es wichtig, dass wir das ganze Bild von der Wiederkunft von Jesus im Blick haben. Ich habe hier mal so einen großen ganzen Kreis gemacht. Das ist ein Symbol für das ganze Bild der Wiederkunft von Jesus. Und der Text von Paulus ist darin, in diesem Bild, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, vielleicht noch kleiner, als ich ihn dargestellt habe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das ganze Bild im Blick haben, dass wir den Text überhaupt verstehen können. Für die meisten Christen ist klar, Jesus kommt wieder. Ich denke, das können die meisten so unterschreiben. Doch, er kommt wieder. Das ist mehr oder weniger unbestritten. Die Engel haben es ja den Jüngern auch gesagt, damals, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Der Engel hat zu ihnen gesagt, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Ja, Jesus ist weggegangen, oder? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Jesus selbst hat auch an ganz vielen Stellen gesagt, ja, ich komme wieder. So sagt er es zum Beispiel im Lukas 21, und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus macht deutlich, dass alle ihn sehen werden. Matthäus 24 bringt er es noch so zum Ausdruck: Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erhellt. Von Ost bis West wird es überall sichtbar sein, wenn er kommt. Und im Hebräerbrief, Kapitel 9, lesen wir: Zum zweiten Mal wird Jesus nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern denen zum Heil oder zur Rettung, die auf ihn warten. Soweit ist das Bild von der Wiederkunft für die meisten Christen eigentlich klar. Jesus kommt wieder in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, um uns zu sich zu holen. Die Frage, die nicht wenige Christen beschäftigen, ist die: Bin ich dann dabei? Bin ich dann dabei? Es gibt so viele Aussagen im Zusammenhang von der Wiederkunft von Jesus, die uns Angst machen. Immer wieder lesen wir: Seid bereit oder macht euch bereit. Jesus selbst sagte auch: Ihr müsst bereit sein, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. An verschiedenen Stellen wird auch davon gesprochen, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und dann gibt es ja noch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Fünf von diesen 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben, die haben genug Öl und können mit dem Bräutigam mitgehen. Fünf haben zu wenig Öl und kommen dann zu spät und haben keinen Einlass mehr ans Hochzeitsfest. Das bringt viele Christen unter Druck und es wird bedrohlich für sie. Ja, werde ich dann dabei sein? Die Frage ist, ist die Wiederkunft von Jesus für dich eine Frohbotschaft oder eine Drohbotschaft? Und es ist schon oft zu einer Drohbotschaft gemacht worden, auch gerade für Christen. Die entscheidende Frage ist nämlich, als was siehst du diesen Jesus? Siehst du diesen Jesus als deinen Retter oder als deinen Richter? Wir Christen, wir vertrauen darauf, dass Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz die Schuld vergeben hat. Damit werden wir gerettet. Damit verschafft er uns Frieden mit Gott. Damit sind wir gerecht gemacht, nicht nur für den Moment, sondern für alle Ewigkeit. Und das geschieht aus der Gnade von Gott. Nicht, weil wir richtig gelebt haben. Ich denke, das können wir die meisten von uns so schreiben. Jawohl, ich bin gerettet aus Gnade. Und nicht, weil ich richtig gelebt habe, nicht aus Werken. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und er hat uns gerecht gemacht. Und er hat uns ein weißes, reines Kleid angezogen. Genau dafür hat er sein Leben für uns gelassen. Aber im Blick auf die Wiederkunft von Jesus fangen viele Christen an, diese Dinge zu vermischen. Die haben keine klare Sicht mehr. Wir vergessen auf einmal, auf welchem Fundament wir stehen. Dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht deshalb, weil wir richtig leben. Und wenn wir das vermischen, dann ist die logische Folge davon, dass wir Angst bekommen, dass wir unter Druck kommen. Könnte es reichen? Wird es reichen? Wenn ich als Christ auf dem Fundament stehe, ich bin gerettet aus Gnade und nur aus Gnade bin ich gerettet, dann kann ich mich auf die Wiederkunft von Jesus Christus freuen, von Herzen freuen. Denn Jesus kommt für mich als mein Retter. Wenn mein Glaube aber nur halb oder wenigstens ein wenig auf dem Fundament steht, ich werde aus Werken gerettet, dann wird es schwierig. Dann komme ich unter Druck. Dann frage ich mich ständig, wird es reichen? Gott hat für uns einen absolut genialen Heilsplan. Ich habe hier das ein bisschen symbolisch aufgezeichnet. Hier drüben hat mir dann Volk Israel natürlich schon vorher angefangen, oder? Aber ich habe mich reduziert auf die Geburt von Jesus Christus an Weihnachten. Das Kreuz, Jesus starb für uns, für unsere Schuld. Das leere Grab daneben, die Auferstehung von Jesus Christus. Und nachher der Pfeil nach oben ist die Himmelfahrt. Und das Männchen mit der Feuerflamme symbolisiert Pfingsten, oder? Und wir leben in dieser Zeit seit Pfingsten, bis er dann wiederkommt. Auch das gehört zum guten Heilsplan von Jesus Christus dazu. Wir leben in dieser Zwischenzeit, oder? Jesus hat nie davon gesprochen, dass wir uns mit zusammengebissenen Zähnen auf seine Wiederkunft vorbereiten sollen und wachsam sein und aufpassen. Nein, von dem hat er nicht geredet. In dieser Zeit gibt es etwas ganz Entscheidendes, nämlich seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Das ist auch im Blick auf die Wiederkunft das Entscheidende. Seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm. Viele von euch wissen, dass in der Bibel Jesus auch als Bräutigam bezeichnet wird, oder? Und die Gemeinde, alle die Gläubigen, alle die an Jesus Christus glauben, werden als Braut von Jesus bezeichnet. In der Offenbarung 19 lesen wir deshalb: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Gott ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist Jesus gemeint, ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Hier ist die Rede davon, von dieser Hochzeit, von Jesus als Bräutigam und von den Gläubigen seiner Gemeinde als seine Braut. Das wird ein absolut geniales Fest sein, wenn diese Zusammenführung stattfindet. Wann und wo wird diese stattfinden? Dann, wenn Jesus wiederkommt. Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft wird aus diesem Grund auch als Verlobungszeit bezeichnet. Verlobungszeit dieses Brautpaares. Vom Bräutigam Jesus Christus und der Gemeinde von Jesus, der Braut. Und in diesem Zusammenhang ist es noch wichtig, ein paar Details zu wissen von der Verlobung und Hochzeit von damals, als Jesus gelebt hat. Wie lief das genau ab? Wenn ein junger Mann und eine junge Frau natürlich zusammen Zuneigung zueinander gefunden haben, dann plante der junge Mann einen Besuch im Haus seiner zukünftigen Frau. Und dieser Besuch war nicht nur ein schönes, kurzes Treffen, sondern das war dann die Verlobung. Das lief folgendermaßen ab. Der junge Mann geht mit seinem eigenen Vater, mit einer, nicht Flasche Wein, sondern einem Schlauchwein wahrscheinlich hat er dabei gehabt, und einem Becher und dem Brautpreis, geht er zusammen zum Haus, wo seine zukünftige Frau wohnt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der junge Mann klopft an die Türe und hinter der Türe steht der Vater von der jungen Frau. Und wenn die Frau zustimmt, sagt, ja, du darfst öffnen, dann öffnet der Vater die Tür. Und dann heißt das, jetzt wird verhandelt. Jetzt wird der Ehebund miteinander geschlossen. Die Ketuba heißt das. Die Ketuba ist der Ehevertrag, der am Schluss von dieser Verhandlung unterschrieben wird. Der Ehevertrag, der unterschrieben wird, verändert den Status der Frau ab dem Moment, als sie unterschrieben hat. Die Braut gilt rechtlich gesehen ab sofort, ab diesem Moment, als verheiratet und gehört schon zur Familie des Mannes. Auch dennoch, wenn sie noch zu Hause wohnen bleibt. Und das war normal so. Und der Bräutigam verpflichtet sich bei der Verlobung, beim Abschluss von dieser Ketuba, für seine Braut zu sorgen. Und zum Abschluss von dieser Verlobung kommt das Weinritual. Deshalb hat der Bräutigam den Schlauch mitgenommen mit dem Wein drin und den Weinbecher. Beide, Braut und Bräutigam, trinken aus diesem Weinbecher und der Bräutigam gibt der Braut in diesem Moment das Versprechen, ich trinke nicht mehr aus diesem Becher, bis wir verheiratet sind. Und damit wurde die Ketuba abgeschlossen, auch wenn die Ehe noch nicht vollzogen wurde, auch wenn sie noch nicht zusammengezogen sind. Und viele von euch haben jetzt bereits die Verbindung gemacht zum Abendmahl, oder? Ja, genau. Das stimmt, 100%. Jesus hat auch einen Bund mit uns geschlossen. Er hat sich mit seiner Gemeinde, mit dir und mit mir verlobt. Er hat den Brautpreis bezahlt mit seinem eigenen Leben am Kreuz. Wir gehören zu ihm, auch wenn wir noch nicht bei ihm wohnen. Im Abendmahl erinnern wir uns genau daran. Jesus hat gesagt in Matthäus 26, merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Das sind die Worte aus der Verlobung. Wir leben in der Verlobungszeit mit Jesus, bis er wiederkommt. Die Verlobungszeit damals dauerte meistens 1 bis 2 Jahre. Das Brautpaar war einander versprochen. Es war für sie völlig klar, wir werden heiraten. Wir werden zusammenziehen. Und in dieser Vorfreude auf diese Hochzeit haben sie gelebt. Das war ihr Fokus. Sie richteten ihr ganzes Leben auf diesen Moment aus, wenn sie zusammenziehen. Das war ihr Ziel. Und für den Bräutigam hat es geheißen, dass er ab sofort eine Wohnung bereitstellt für sich und seine Braut. Erst wenn diese Wohnung, dieses Haus fertiggestellt ist, kann die Hochzeit stattfinden. Und Jesus als Bräutigam der Gemeinde, ist genau mit dieser Aufgabe vorausgegangen. In Johannes 14 lesen wir, wie Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Jesus ging in den Himmel und macht genau dasselbe wie ein Bräutigam von damals. Er bereitet alles vor und wenn er fertig ist, kommt er zurück und holt uns zu sich. Das ist sicher, das hat er versprochen. Das gehört zu diesem Bund, zu dieser Ketubah, den er mit uns geschlossen hat. Das ist das große Bild von der Wiederkunft von Jesus Christus. Das alles gehört dazu. Jesus hat sich mit uns verlobt. Wir gehören rechtlich schon zu ihm. Wir sind aber noch nicht bei ihm. Wir leben in der Verlobungszeit. Das große Hochzeitsfest, die Zusammenführung steht noch bevor. Nun kommt natürlich noch unsere Hochzeitsvorbereitung. Nach der Verlobung war damals die Braut, lebte sie nicht mehr gleich weiter wie vor der Verlobung. Das war für sie völlig klar. Jetzt hat sie einen anderen Fokus, nämlich das Hochzeitsfest. Und deshalb hat sie sich darauf vorbereitet. Das waren damals im Wesentlichen 3 Aufgaben. Die erste Aufgabe, sie reinigte sich und bereitete sich so auf die Hochzeit vor. Das war in erster Linie Körperpflege von damals, oder? Aber auch innere Ausrichtung. Ja, aber fragt euch einmal, weshalb hat sie sich denn noch gereinigt? Weshalb hat sie denn das alles gemacht? Hatte sie denn vielleicht Angst, dass der Bräutigam sie dann vielleicht doch sitzen lassen würde? Nein, gar nicht. Das war nicht die Motivation. Sie wusste ganz genau, wir heiraten, er hat es versprochen. Weshalb hat sie denn das gemacht? Weil sie sich auf diesen Tag freute und weil sie die schönste Braut sein wollte für ihren Mann. Eine weitere Aufgabe war, dass sie Wandteppiche knüpfte für die zukünftige Wohnung. Auch das tat sie mit Freude auf diesen Tag. Und die dritte Aufgabe war, Sie sieht der Ankunft ihres Bräutigams mit Wachsamkeit und Freude entgegen. Denn sie wusste ja nicht, wann er fertig ist mit der Wohnung, mit dem Haus. Sie wusste nicht genau, wann er kommen würde. Heute wären wir ständig im Kontakt, das war damals nicht so. Sie hatten kaum Kontakt miteinander. Deshalb erwartete sie ihn ständig, musste immer bereit sein. Das tat die junge Braut damals in der Verlobungszeit und bereitete sich so auf die Hochzeit vor, auf das große Fest, auf das sie sich mega freute. Und nun komme ich zurück zum Text von Paulus aus Römer 13. Was Paulus hier aufzählt, ist Hochzeitsvorbereitung. Für diesen großen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und ich möchte jetzt nicht noch alles einzeln auslegen, das würde viel zu lange dauern. Ich möchte diesen Text einfach noch einmal lesen. Mit diesem Bild im Hinterkopf noch einmal hören, noch einmal lesen. Die Hochzeitsvorbereitung. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung durch die Wiederkunft jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung oder der Hochzeit kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren eigenen Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet und damit den Fokus verliert. Paulus sagt das nicht, weil wir sonst nicht gerettet werden. Paulus sagt das, weil er möchte, dass wir uns wie eine Braut aus Freude auf diesen Tag vorbereiten und die schönste Braut sein wollen. Wenn wir nachher dann voll und ganz mit Jesus zusammenwohnen, wollen wir uns doch jetzt schon so verhalten, so leben. Diese Freude, diese Hoffnung auf diesen Hochzeitstag soll unser Antrieb in unserem Leben als Christ sein. Es soll unser Motor sein, so diese Hochzeitsvorbereitung zu machen. Die biblische Aufforderung, seid bereit oder macht euch bereit, ist nie als Drohung gemeint, sondern als fröhliche und hoffnungsvolle Vorbereitung auf die Wiederkunft und dieses Hochzeitsfest. Unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Für die Christen war die Wiederkunft von Jesus durch alle Jahrhunderte hindurch die große Hoffnung, die sie getragen hat. Die große Hoffnung, die sie ausgerichtet und fokussiert hat. Die große Hoffnung, die ihnen Kraft gegeben hat, bei Jesus zu bleiben, auch wenn es hart wurde. Wenn Jesus kommt, wenn er wiederkommt, dann wird er allem Leid ein Ende machen. Wenn Jesus kommt, dann wird er ein für alle Mal für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er uns zu sich holen, um die Hochzeit mit uns zu feiern. Petrus sagt, wenn der oberste Hirte, oder wir können auch sagen, wenn der Bräutigam wiederkommt, werdet ihr die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Amen.